Wir fahren gleich fort mit der Lesung, die heute aus dem ersten Petrusbrief kommt. Wir beginnen eine neue Reihe zum ersten Petrusbrief.
Erster Petrusbrief, Kapitel 1, 1 bis 12. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Erwählt gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in den Zeiten offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, dass ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Denn den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hineindeutete, als er im Voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienten, damit euch nun verkündet ist, durch die, die das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes. Danke, Herr.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du kein stummer Gott bist, kein Gott, den wir nicht kennen können, kein Gott, der nicht reden kann, sondern ein Gott, der in seinem lebendigen Wort mit uns spricht und sogar jetzt in diesem Moment. Und so bitten wir dich um das Wirken deines Geistes, dass uns die Augen unserer Herzen geöffnet werden, damit wir dein Wort so verstehen, wie du es zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Der Herr ist auferstanden. Was für ein Tag muss das gewesen sein, als die ersten Christen einander diese unbegreifliche Botschaft zum ersten Mal zugerufen haben. Auf diesen Herrn hatten sie ihre Hoffnung gesetzt, auf den Christus, den Messias, den Weltenherrscher, der dann völlig unerwartet und grausam hingerichtet wurde. Am unaussprechlichen Kreuz. So furchtbar, so voller Schande war dieser Tod, dass man in römischen Familien nicht einmal das Wort in den Mund nahm. Kreuz. Das unaussprechliche Schicksal der Geächteten, der Ausgestoßenen, der Niedrigsten der Niedrigen. Unvorstellbar, was mit Jesus geschah. Doch 3 Tage später, der Herr ist auferstanden. Eigentlich hätten die ersten Christen es wissen müssen. 3-mal hatte Jesus ihnen angekündigt, dass er zu ihrer Rettung sterben musste und auferweckt werden würde am 3. Tag. Seine Worte waren nicht aus der Luft gegriffen. Jesus kennt einfach seine Bibel. Was damit gemeint ist, sehen wir am Ende der Lesung, wo der Apostel Petrus dasselbe Bibelverständnis ganz klar zum Ausdruck bringt. Er sagt in Vers 10, schaut gerne mit in die Bibel, ich hoffe, ihr habt sie noch offen. Wenn nicht, dann sind wir auf Seite 1222. Vers 10. Nach dieser Rettung durch Jesus suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Die Propheten des Alten Testamentes wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, als er im Voraus die Leiden bezeugte, die über den Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit der Auferstehung danach. Was Petrus meint, verstehen wir besser, wenn wir einen dieser Propheten unter die Lupe nehmen. Der Prophet Jesaja schreibt 7 Jahrhunderte vor Jesus, 7 Jahrhunderte davor, die folgenden Worte. Ich habe sie hier für euch. Hoffe ich zumindest. Nächste Folie, genau. Dort schreibt der Prophet Jesaja: Darum will ich ihm an den Großen Anteil geben, und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. Der Christus wird sein Leben in den Tod geben und doch in Macht und Herrlichkeit weiterleben. Tod und Auferstehung von Jesus wurden vorhergesagt, präziser als jede Wettervorhersage, vor allem im April, und das 7 Jahrhunderte vorher. In der Bibel steckt die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, über richtig lange Zeiträume. Kein anderes Buch kann das. Es gibt dafür keine natürliche Erklärung, aber es gibt eine übernatürliche. Der Geist des Christus, schreibt Petrus, Gottes Geist in Vers 2, der Heilige Geist, wie er dann in Vers 12 genannt wird, er war in den Propheten aktiv. Gott selbst hat durch seinen Geist Ostern nicht nur angekündigt. Nein, der Tod von Jesus war unumgänglich. Seine Auferstehung war ein Muss. Ostern ist kein Zufall, kein Plan B. Ostern ist Gottes Plan. Das ist die übernatürliche Erklärung für Prophetien wie das Jesaja. Wir brauchen diese Gewissheit, nicht wahr? Menschlich gesprochen ist diese Botschaft vom Tod und der Auferstehung einfach unglaublich. Menschen sterben und sie bleiben tot. Sie stehen nicht wieder auf. Genau deshalb brauchen wir diese übernatürlichen Prophetien, die niemand manipulieren konnte. Sie erinnern uns, dass menschlich Unmögliches kein Hindernis für Gott darstellt. Gott ist der Gott der Prophetie. Gott ist der Gott der Auferstehung. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der kann einen Menschen vom Tod zurückholen. Was sollte ihm unmöglich sein? Wir brauchen aber nicht nur die Gewissheit dieser Weissagungen, so wichtig die sind. Wir brauchen auch das glaubhafte Zeugnis der ersten Christen. Sie sind die Augenzeugen, dass die Weissagungen sich erfüllt haben. Sie sahen Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben, und sie sahen ihn am 3. Tage auferstanden. Und in Petrus Worten sahen sie seine Leiden und die Herrlichkeit danach. Eins macht ihr Zeugnis aber besonders kraftvoll und glaubhaft. Sie waren bereit, den ultimativen Preis dafür zu zahlen, zu leiden und zu sterben. Wofür wärst du bereit, dein Leben zu geben? Was wäre dir so wichtig? Nun, wir sehen hier, was den ersten Christen wichtig war. Für die ersten Christen war klar, dass Jesu Auferstehen zu einem neuen Leben auch ihr Leben verändert. Die Auferstehung macht sie zu Durchreisenden in dieser Welt, zu Fremden, schreibt Petrus am Anfang. Er schreibt hier auch von Regionen, also man könnte meinen, dass sie einfach Fremde in Pontus, Galatien und so weiter sind. Aber im weiteren Verlauf des Briefes wird klar, dass sie aus einem anderen Grund Fremde sind. Die neue Heimat von Jesus ist auch ihre Heimat. Ihr neues Zuhause ist nun bei Gott, dem Vater von Jesus Christus, der auch ihr Vater geworden ist. Als Kinder Gottes sind sie Fremde in dieser Welt. Erwählt, schaut euch Vers 2 an, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes. Gott selbst hat sie auserwählt, Gottes Geist hat die Initiative übernommen und sie in den Bund mit Gott hineingeholt. Er hat sie gerettet. Was für eine Kraftwelle diese Wahrheiten für die ersten Christen waren, merken wir an ihrer Bereitschaft dafür zu sterben. Und man kann direkt versucht sein zu denken, wenn ich Kreuz und Auferstehung so hautnah miterlebt hätte wie die ersten Christen, ja, dann könnte ich den christlichen Glauben glauben. Dann könnte ich das christliche Leben auch leben. Aber schaut euch an wen Petrus schreibt. Kommt mit mir zu Vers 8. Er schreibt an Menschen, die Jesus nicht gesehen haben und doch lieben. Die an ihn glauben, obwohl sie ihn auch jetzt nicht sehen. Man muss den auferstandenen Jesus nicht gesehen haben, um an ihn zu glauben. Ja, um ihn zu lieben für das, was er am Kreuz getan hat. Und noch etwas. Man muss Jesus nicht gesehen haben, um aus derselben Kraftquelle zu schöpfen, wie die allerersten Christen. Denn seht ihr, wie Vers 8 weitergeht. Was ergibt Glaube plus Liebe, Vers 8? Freude. Petrus schreibt, ihr freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und erlangt das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung der Seelen. Hier ist die Kraftquelle der ersten Christen. Und die Kraftquelle aller Christen seither, die Freude an Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Dieser Brief, mit dem wir uns die nächsten Wochen weiter befassen werden, ist von diesen Augenzeugen an die nächste Generation gerichtet, an Menschen, die Jesus nicht persönlich gesehen haben, aber trotzdem alle Kraft des Glaubens brauchen. Sie schwimmen gegen einen gesellschaftlichen Strom im Römischen Reich an, der sich angefühlt haben muss wie der Amazonas bei Hochwasser. Alles hat sich gegen sie verschworen scheinbar. Verfolgung, Unterdrückung, Tod, das verbirgt sich hinter den Anfechtungen, von denen Petrus hier später spricht. Woher stammt diese Kraft, sie durchzustehen? Auch wir leben in einer Zeit mit vielen Aufs und Abs. Unsere Zeit ist von Angst und Depression geprägt, Freudlosigkeit und Apathie, Zynismus und Resignation und Hoffnungslosigkeit prägen diese Zeit. Vor kurzem habe ich im evangelischen Schulzentrum gefragt, wer Angst vor dem Klimawandel hat. Die Hände gingen alle hoch. Auch Christen können sich von Angst und Furcht und Sorge anstecken lassen. Wir leben nicht isoliert von dieser Welt, wir werden von ihr beeinflusst. Aber diese Beeinflussung ist auch nur die eine Seite der Medaille. Auch ohne sie treffen jeden von uns viele Dinge, die uns überfordern, die uns beunruhigen, die uns ängstigen. Das gilt umso mehr, wenn wir Fremde sind in dieser Welt. Die Welt wirft uns einiges in den Weg. Da sind die schiefen Blicke. Was? Du glaubst das? Wie du trinkst nicht mehr als so viel? Was? Du fährst nicht schneller als das? Wie? Du schläfst nicht mit der Person, bevor ihr verheiratet seid? Ein ganzes Spektrum vom schiefen Blick über die spöttische Bemerkung bis hin zu substanzielleren Nachteilen. Petrus spricht in Vers 6 von Anfechtung. Anfechtungen sind das, was dir entgegenkommt, wenn du als Christ gegen den Strom schwimmst. Wenn du keine Anfechtungen verspürst, dann besteht die Chance, dass du nicht gegen den Strom schwimmst. Äste, Gestrüpp, Baumstämme, manch mit Zähnen, das alles macht müde, erschöpft, traurig, wenn man gegen den Strom schwimmt, sagt Vers 6. Und dazu kommt noch das Gestrüpp in mir selbst. Die Stimme, die mich fragt, ob sich das wirklich lohnt, ob ich nicht müde bin, ob ich nicht lieber einfach ein Stück mittreiben will, ausruhen. Vieles arbeitet zusammen daran, dass unser Glaube an den auferstandenen Jesus seinen Glanz verliert. Dass wir zwar äußerlich daran festhalten, insgeheim fragt man sich aber schon länger, ob man ohne Glauben nicht eigentlich besser dran wäre. Ich denke, was wir neu brauchen, ist diese unwiderstehliche Freude an Jesus. Unaussprechliche, herrliche Freude. Wie kann diese Freude der ersten Christen unsere Freude werden? Bist du bereit, dich von Freude erfüllen zu lassen? Wenn wir uns den Text aus der Helikopterperspektive einen Moment anschauen, sehen wir eine direkte Verbindung zwischen dieser Freude, die in Vers 6 beginnt, und dem, was davor kommt. Vers 6 verbindet nämlich beides mit dem Wort darüber. Darüber freut ihr euch, die jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Worüber freuen sich die ersten Christen? Nun, dieser Satz bezieht sich, wie gesagt, auf die drei Verse davor. Und das Erste, worüber sich die ersten Christen freuen können, ist ihre Wiedergeburt. Freu dich, weil Gott dich wiedergeboren hat. Kommt mit mir zu Vers 3. Das ist ein so schöner Vers, den müssen wir noch mal lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott hat uns wiedergeboren, wenn wir an Jesus glauben. Die Auferstehung von Jesus bedeutet nicht nur neues Leben für ihn, sondern auch für alle, die an ihn glauben. Durch den Glauben haben wir Anteil an seiner Auferstehung. Nur eben noch nicht auf körperliche Weise. Der Körper, mit dem geht es bergab, 70, 80 Jahre lang. Aber geistlich sind wir schon wiedergeboren. Damit wir das ganze Bild erhalten, müssen wir noch einen Vers zurückgehen. In Vers 2 heißt es, lesen wir einfach kurz Vers 2, dort heißt es, diese auserwählten Fremden, sie wurden erwählt gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut von Jesus Christus. Das ist jetzt genau die Verbindung zwischen Vers 2 und Vers 3. Bevor wir dazu kommen, kurz zum Hintergrund. Gehorsam und Besprengung, das sind die beiden Begriffe, die wir uns zuerst anschauen wollen. Sie beziehen sich auf die Bundeszeremonie am Berg Sinai, mit der Gott den alten Bund mit dem Volk Israel schloss. Gott hatte Israel aus Ägypten gerettet, er hatte das Volk an den Punkt am Berg Sinai gebracht, wo sie nun einen Bund mit ihm schlossen, mit dem sie Gott gehorsam gelobten. Und danach, was passiert? Die Menschenmenge wurde mit dem Blut eines Opfertieres besprengt. Kommt uns vielleicht seltsam vor, sind wir nicht gewohnt, aber so wurden die Menschen für Gott geheiligt, indem ihre Sünde vom Opfertier übernommen wurde, ihr Gewissen wurde gereinigt, lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 9. Weil eben das Opfertier ihre Schuld getragen hat, so wie Jesus unsere Schuld getragen hat. Das heißt, genau das Gleiche geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt. Der Geist heiligt uns zum Gehorsam, dass wir voll und ganz auf Jesus vertrauen können. Glauben heißt Vertrauen. Und der Geist heiligt uns zu dieser geistlichen Besprengung mit dem Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Der Geist wendet das Opfer von Jesus auf uns an. Und beides bewirkt, dass wir zum neuen, zum ewigen Bundesvolk zählen. Die Bibel verwendet dafür mehrere Symbole. Das Abendmahl, das wir später feiern, ist eins davon. Was sagt Jesus, als er es einsetzt? Er sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Wichtig ist hier, dass es der Geist ist, der durch diese Heiligung alles getan hat, damit Gott dich durch den Glauben in seinen neuen ewigen Bund aufnehmen kann. Er hat dich zum Glauben befähigt, er hat dich durch Jesus gereinigt und Vers 3, jetzt kommen wir zur Verbindung, er hat dich wiedergeboren. An all dem erkennst du, dass Gott dich auserwählt hat. Du bist zwar noch in der Fremde, du bist aber schon geliebtes Kind. Gott hat dich ausgewählt, sein Kind zu sein. Das war der erste Punkt. Freu dich über deine Wiedergeburt. Sie hat ihren Anfang in Gottes Barmherzigkeit. Sie geschieht mit der Auferstehung von Jesus. Und, lesen wir in Vers 3, sie hat auch ein Ziel, ein Ende. Nämlich, wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Wörtlich würde man sagen, sie versetzt uns in eine lebendige Hoffnung hinein. Es ist räumlich zu verstehen, weil sie für uns das Gleiche darstellt wie das verheißene Land für Israel im Alten Testament. Das schauen wir uns als nächstes an. Der nächste Punkt lautet, freu dich über ein unvergängliches Erbe. Oder? Ein unvergängliches Erbe wartet. Nochmal etwas Hintergrund. Israels Erbteil ist das verheißene Land. In ihm bekam jeder Stamm, jeder Israelit sein Erbteil zugewiesen. Gott hatte es ihnen versprochen, sie mussten es nur noch einnehmen. Wo wartet dann unser Erbe? Vers 4. Es wartet nicht in dieser Welt. Es ist ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Alles, was zu dieser Welt gehört, wird vergehen und ist unvollkommen. Die Hoffnung der ersten Christen besteht in einem ewigen, in einem vollkommenen Erbe, das Gott im Himmel für sie aufbewahrt. Deshalb sind sie Fremde in dieser Welt. Normalerweise ist es so, wenn ich sterbe, treten andere mein Erbe an. Bei Gott ist es umgekehrt. Wenn ich sterbe, trete ich erst mein richtiges Erbe an. Dieses Erbe ist perfekt, völlig unschlagbar. Gott macht dich reicher als Elon Musk und Jeff Bezos und alle anderen zusammen. Ihr Reichtum verrottet. Wenn Ihre Raketen nicht jetzt explodieren, dann halten sie vielleicht noch 5 Mal und das war's. Amazon und Tesla und SpaceX, und man wird sie vergessen haben. Du bist reicher als diese Leute. Dein himmlisches Erbe besteht für immer. Gott bewahrt es für dich auf. Jesus ist dafür auferstanden und regiert. Kein Wunder, dass die ersten Christen bereit waren, für ihren Glauben zu leiden und zu sterben. Die Anfechtungen enden, das Erbe wartet. Sterben ist mein Gewinn, schreibt der Apostel Paulus. Warum? Weil Jesus auferstanden ist und wir mit ihm wiedergeboren sind. Also freu dich, dass du wiedergeboren bist. Freu dich über ein überwältigendes Erbe, das auf dich wartet. Aber lasst uns ehrlich sein. Das viele Gerede über Freude kann einen ganz schön unter Druck setzen. Vor allem um 15.30 Uhr, wenn der Tag schon lang war, man eine Stunde weniger Schlaf gehabt hat. Und boah, was, wenn ich mich jetzt gerade gar nicht freue? Freude gibt es nicht auf Knopfdruck, oder? Man kann nicht so tun, als ob man sich jetzt freuen würde, sonst verkommt diese Freude zur Maske und Christsein wird einfach zu einem Hype ohne Tiefgang. Denn als Christen wollen wir ehrlich sein. Und vielleicht sagt der ein oder andere, naja, ganz ehrlich, im Moment kann ich gar keine Freude darüber empfinden. Diese ganzen Anfechtungen, die Baumstämme ins Gesicht, die werden mir ehrlich gesagt zu viel. Vielleicht fühlt sich dein Christsein an wie der Berkeley Marathon. Kennt ihr den Berkeley Marathon? Eins der schwersten Rennen auf Erden. Die gesamte Laufstrecke beträgt 100 Meilen, 161 Kilometer. Die muss man in 60 Stunden gelaufen haben. Und der Lauf ist einem Orientierungslauf ähnlich. Das heißt, die Läufer müssen sich mit Landkarte und Kompass auf der weglosen Strecke orientieren. Man hat natürlich Schlafmangel, ja, so wie wir heute. Die Läufer sind alleine und erhalten eigentlich kaum Unterstützung. Und das im Frühjahr, wenn es auch mal ja, Nebel und Frost geben kann, 60 Stunden. Ja, ich denke, ein guter Läufer zu sein, reicht da nicht unbedingt aus. Also stell dir vor, das wunderbarste Erbe wartet auf dich. Aber der Weg dorthin ist einfach zu hart. Wie tragisch wäre es, wenn du die größte Verheißung hättest, aber nicht die Kraft, dorthin zu kommen. Und deshalb lautet der dritte Punkt: Freue dich über die Bewahrung deines Glaubens. Oder wie habe ich es hier formuliert? Gottes Kraft bewahrt dich. Kommen wir zu Vers 5. Ihr werdet aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt. Dieses Heil ist schon bereit, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Sprich, wir müssen dem nichts mehr hinzufügen. Es ist schon bereit. Muss nur noch offenbart werden. Gott sagt nicht, ich habe dich zwar auserwählt und geheiligt und wiedergeboren und dir ein unvergleichliches Erbe versprochen, aber dorthin kommen musst du schon alleine. Nein, es ist Gottes Kraft, die dich durch den Glauben bis zur Ziellinie, bis zum Heil hinbewahrt, durch dick und dünn. Wie kostbar ist dieser Glaube, wenn er dich zum Heil hinbewahrt? Glaube an den Auferstandenen ist unbezahlbar wertvoll. Schaut euch an, wie er in Vers 7 beschrieben wird. Die Bewährung eures Glaubens wird viel kostbarer geachtet. Was ist das vergängliche Gold von Bezos und Co., das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Der Glaube ist unbezahlbar wertvoll, kostbar. Aber er ist auch unsagbar umkämpft. Jede Anfechtung ist eine Prüfung für deinen Glauben. Alles, was dir beim Schwimmen gegen den Strom ins Gesicht klatscht, will dich mitreißen Richtung Wasserfall. Das Gute ist, du schwimmst nicht aus eigener Kraft. Du schwimmst aus Gottes Kraft. Und die ist unerschöpflich. Die sorgt dafür, dass seine Auserwählten nicht aufhören werden zu glauben, egal was sie trifft. Nicht aufhören werden zu schwimmen, bis sie am Ziel angelangt sind. Gott lässt dich nicht im Stich. Gott hat Jesus auferweckt, er hat dich wiedergeboren und er liebt seine Kinder. Er lässt keins davon verloren gehen. Also selbst wenn du im Moment nicht viel Freude verspüren kannst, am Glauben, am christlichen Leben, glaub einfach weiter. Das ist Gottes Kraft in dir. Sie wird dich bewahren. Und wenn du das erkennst, dann kommt die Freude so nach und nach von alleine. Es gibt zwei Kraftquellen, die zum Schwimmen gegen den Strom motivieren oder mobilisieren. Die eine ist die Furcht vor dem Wasserfall stromabwärts. Aber so nah der Wasserfall auch sein mag, diese Furcht hat irgendwie keine Kraft in sich. Mit der Zeit lässt sie nach. Zu viele Stimmen sagen, ach, wer weiß schon, ob es diesen Wasserfall dort unten wirklich gibt. Und wenn man ihn rauschen hört, ist es schon zu spät. Die andere ist, dass du die Freude wachhältst. Am Kreuz nimmt Gott dir die Furcht vor dem Wasserfall, vor dem Gericht. Durch die Auferstehung erfüllt er dich mit unaussprechlicher Freude über deine Wiedergeburt, über dein Erbe, über deine Bewahrung. Jesus glauben plus Jesus lieben wird zu einer Freude zu groß für Worte. Einer Freude, die Anfechtungen standhalten kann, sie überwindet und dich zum Ziel bringt. Ostern nimmt uns die Furcht und füllt uns mit Freude. Die Auferstehung von Jesus macht uns reicher als die Reichsten, größer als die Größten auf dieser Erde. Bei Gott sind wir sicherer als in jeder Schweizer Bank. Ostern ist der Gamechanger, den wir brauchen. Wir brauchen neue Freude. Ja, als Christen sind wir Fremde in dieser Welt. Und das ist nie einfach. Mit dem Evangelium kommen Anfechtungen, mit dem Evangelium kommt Traurigkeit. Petrus streitet das gar nicht ab. Aber in Gottes Plan bewährt sich dein Glaube dadurch als kostbarer als Gold. Kostbarer als aller Reichtum in dieser Welt ist dein Glaube. Wir schwimmen gegen den Strom. Wir sind auserwählte Fremde. Durch den Glauben an den auferstandenen Jesus haben wir ein neues Leben, ein himmlisches Erbe, eine felsenfeste Bewahrung und nichts kann uns das nehmen, denn Gott garantiert es. Brauchen wir mehr Freude im Leben? Mehr Freude am Evangelium? Absolut. Aber auch diese Freude ist etwas, die uns nur der Herr schenken kann. Also lasst uns doch beten, dass unsere Herzen erfüllt werden und unsere Köpfe regiert werden von dieser Freude über Jesus, über den Auferstandenen, die so unaussprechlich ist, so herrlich, der uns einfach mitreißt gegen den Strom. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wie gut bist du und wie sehr zu loben, dass du uns mit solcher Barmherzigkeit begegnest, dass du uns mit Jesus wiedergebierst, eine neue Geburt schenkst, ein neues Leben, eine lebendige Hoffnung, ein unvergängliches Erbe. Herr, wir bekennen dir, dass unsere Freude nicht annähernd groß genug ist dazu. Oft verlieren wir deine Versprechungen aus dem Blick und dann vergeht unsere Freude. Oft werden uns andere Dinge wichtiger und unsere Freude an ihnen größer als die Freude an Jesus. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Sprich doch in unser Denken hinein und pflanze Freude in unser Herz hinein. Freude aus Liebe an Jesus. Lass sie wachsen. Lass sie wachsen, damit wir, wie in Psalm 96 geschrieben, wir den Nationen verkündigen können, der Herr ist Gott. Dass wir den Menschen hier in Leipzig sagen können, Jesus ist auferstanden. Nimm uns die Furcht und füll uns mit Freude. In Jesu Namen. Amen.